Siebenter Brief. Sich selbst maß Kant nach einem verhältnismäßig kleinen Maßstabe, und sein Sinn für Lauterkeit und Wahrheit, den er durch sein ganzes Leben äußerte, neigte sich bei der Beurteilung seiner selbst zu einer liebenswürdigen Bescheidenheit hin. Er sprach von den verdienten Gelehrten und Staatsbeamten seiner Zeit und der Vorzeit stets in Ausdrücken einer besonderen Achtung, und wenn er sich mit ihnen in Vergleichung stellte, so war sein Urteil über sich selbst jederzeit so anspruchslos und bescheiden, dass ich hierin schon als Jüngling die wahre, echte Größe des unsterblichen Mannes erkannte und bewunderte. Ich werde es nie vergessen, wie Kant, als er eines Tages über Newton sprach und hierauf den Gang, welchen er selbst in der Naturwissenschaft genommen, mit jenem des Newton in Vergleichung stellen wollte, mit einer rührenden Bescheidenheit hinzufügte, wofern sich etwas Kleines mit etwas Großem vergleichen lässt. Und so sprach Kant in dem Alter seiner vollendeten Größe zu mir, in meinem 20. Jahre ohne Beisein anderer Zeugen. Auch über Philosophen, welche einem anderen Systeme folgten, ja selbst über seine Gegner, wenn sie wirklich Wahrheit suchten und keine des Gelehrten unwürdige Absichten verrieten, sprach er stets mit einer unparteiischen Würdigung ihrer Verdienste. Ja, er suchte sich selbst zu erklären, wie seine bescheidenen Gegner sehr natürlich anderer Meinung sein konnten, und lebte im vollen Vertrauen auf den endlichen Sieg der Wahrheit. Ungeachtet dieser anspruchslosen Bescheidenheit hatte Kant doch ein zartes Gefühl für die Anerkennung seiner Verdienste. Ihn interessierte der Beifall, den ihm verdiente Gelehrte und andere achtungswürdige Männer schenkten, und er nahm ihre schriftlichen Beweise von Hochachtung und ihre persönlichen Besuche mit gebührender Wertschätzung auf. Es war ihm schon um der Anerkennung und Ausbreitung seiner Philosophie willen nicht gleichgültig, dass Friedrich Wilhelm II. Den jetzigen Professor Kiesewetter zu ihm schickte, um seinen besonderen mündlichen Unterricht zu benutzen, und dass der Fürstbischof von Würzburg dem Professor Reuß ein besonderes Geld zur Reise nach Königsberg gab, damit er sich über einige Gegenstände seiner Philosophie mit ihm persönlich unterhalten möchte. Ebenso schmeichelhaft war ihm der ehrenvolle Beifall, den die Minister von Zedlitz, von Schrötter, von Massow, der Kanzler von Schrötter und andere große Männer ihm zum Teil persönlich bewiesen. Auch die von seinen Schülern ihm aufrichtig dargebrachten Beweise von dankbarer Verehrung machten ihm eine sichtbare Freude. An dem Tage, als er zum ersten Male das Rektorat der Universität antrat, überraschte ihn sehr angenehm unser Morgenbesuch. Ich hielt eine kurze Rede an ihn, wobei er mich mehrere Male durch die Versicherung unterbrach, dass er ganz außer Fassung wäre. Und mit welch herzlicher Freude empfing er uns, als Professor Kiesewetter und ich ihm an seinem 66. Geburtstage unseren Glückwunsch in einem kleinen Gedichte überreichten. Der große Mann erschien dann immer am liebenswürdigsten, wenn er zeigte, dass er menschliche Gefühle habe. Jede, auch nur dem Schein nach geäußerte Geringschätzung oder Vernachlässigung, besonders von Männern, auf deren Achtung er schon als Gelehrter Anspruch machen zu können glaubte, war selbst imstande, seinen edlen Stolz zu erregen, den er denn auch unverhohlen äußerte. Bald nachdem Kant seine Abhandlung über einen neuerdings erhobenen, vornehmen Ton in der Philosophie geschrieben hatte, reiste der Graf von S., der sich mit jener Abhandlung unzufrieden gezeigt hatte, durch Königsberg und hielt sich daselbst einige Tage auf, ohne den weltberühmten Kant zu besuchen. Der B.N., welcher den Grafen fetieren wollte, bat auch unseren Kant zu dieser Gesellschaft, aber Kant erklärte, er würde nicht erscheinen, wenn der Graf von S. ihn nicht zuvor besucht hätte. Dies geschah nicht, und Kant blieb aus der Gesellschaft weg. Bei seiner Rückreise von P. stattete der Graf von S. Kant einen Besuch ab. N. gab wieder eine Fête, und Kant erschien in der Gesellschaft. Er, der jedermann nach Verdienst ehrte und sich selbst der Ehre würdig hielt, wollte auch von Männern, welche wissen, wie man einen berühmten Gelehrten ehren müsse, wenigstens mit Aufmerksamkeit behandelt werden. Schon von Jugend auf hatte der große Mann das Bestreben gehabt, sich selbstständig und von jedermann unabhängig zu machen, damit er nicht den Menschen, sondern sich selbst und seiner Pflicht leben durfte. Diese freie Unabhängigkeit erklärte er auch noch in seinem Alter für die Grundlage alles Lebensglückes und versicherte, dass es ihn von jeher viel glücklicher gemacht habe, zu entbehren, als durch den Genuss ein Schuldner des Andern zu werden. In seinen Magisterjahren ist sein einziger Rock schon so abgetragen gewesen, dass einige wohlhabende Freunde es für nötig geachtet haben, ihm auf eine sehr diskrete Art Geld zu einer neuen Kleidung anzutragen. Kant freute sich aber noch im Alter, dass er Stärke genug gehabt habe, dieses Anerbieten auszuschlagen. Und das Anstößige einer schlechten, aber doch reinen Kleidung, der drückenden Last der Schuld und Abhängigkeit vorzuziehen. Er hielt sich deshalb auch für ganz vorzüglich glücklich, dass er nie in seinem Leben irgendeinem Menschen einen Heller schuldig gewesen ist. Mit ruhigem und freudigem Herzen konnte ich immer hereinrufen, wenn jemand an meine Tür klopfte, pflegte der vortreffliche Mann oft zu erzählen, denn ich war gewiss, dass kein Gläubiger draußen stand. Ganz besonders zeichnete er sich noch durch Festigkeit des Charakters, durch Selbstbeherrschung und durch Seelenstärke aus. Diese hervorstechenden Eigenschaften seines Charakters waren ganz ein Werk der Kunst und gerade durch die natürliche Weichheit und Nachgiebigkeit seines Herzens veranlasst. Kant war von Natur geneigt, immer dem ersten Eindruck zu folgen, weil er aber dadurch oft wider seinen Willen, ja selbst wider seine Neigung handelte und weil die Folgen seiner Nachgiebigkeit gegen sich selbst und gegen andere ihm häufig missfielen, so gab jeder einzelne Vorfall im Leben, bei dem er sich von seinem weichen Herzen hatte hinreißen lassen, Veranlassung, sich darüber eine Maxime zu entwerfen, die er dann aber auch mit der unerschütterlichsten Festigkeit befolgte. Auf diese Art war nach und nach sein ganzes Leben eine Kette von Maximen geworden, die endlich ein festes System des Charakters bildete. Sie werden vielleicht einige Beispiele dieser Art zu hören wünschen, um sich selbst zu überzeugen, dass Kant ein Mann von Maxime war. Eines Tages kommt Kant von seinem gewöhnlichen Spaziergange zurück und eben wie er in die Straße seiner Wohnung gehen will, wird ihn ein Graf, der ihm bekannt ist, gewahr, welcher auf einem Cabriolet dieselbe Straße fährt. Der Graf, ein äußerst artiger Mann, hält sogleich an, steigt herab und bittet unseren Kant, mit ihm bei dem schönen Wetter eine kleine Spazierfahrt zu machen. Kant gibt ohne weitere Überlegung dem ersten Eindruck der Artigkeit Gehör und besteigt das Cabriolet. Das Wiehern der raschen Hengste und das Zurufen des Grafen macht ihn bald bedenklich, obgleich der Graf das Kutschieren vollkommen zu verstehen versichert. Der Graf fährt nun über einige bei der Stadt gelegene Güter, endlich macht er ihm noch den Vorschlag, einen guten Freund eine Meile von der Stadt zu besuchen, und Kant muss aus Höflichkeit sich in alles ergeben, so dass er ganz gegen seine Lebensweise erst gegen 10 Uhr voll Angst und Unzufriedenheit bei seiner Wohnung abgesetzt wird. Aber nun fasst er auch die Maxime, nie wieder in einen Wagen zu steigen, den er nicht selbst gemietet hätte und über den er nicht selbst disponieren könnte, und sich nie von jemandem zu einer Spazierfahrt mitnehmen zu lassen. Sobald er eine solche Maxime gefasst hatte, so war er mit sich selbst einig, wusste, wie er sich in einem ähnlichen Falle zu benehmen habe, und nichts in der Welt wäre imstande gewesen, ihn von seiner Maxime abzubringen. Schon seit vielen Jahren musste er auf den Rat seines Freundes Trummer seiner Obstruktionen wegen täglich eine Pille nehmen. Mein Bruder bewog ihn, bei zunehmendem Übel die Zahl zu verdoppeln. Aber kaum war dies geschehen, so überlegte Kant, dass diese Zulage kein Ende haben würde, und machte sich die Maxime, nie in seinem Leben mehr als täglich 2 Pillen zu nehmen, wovon er auch selbst in den letzten Jahren nicht abging, wo nach dem Urteil der Ärzte ein verstärkter Gebrauch dieses Mittels ihm sehr heilsam gewesen sein würde, da er überdies zu keiner anderen Medizin zu bewegen war. Ebenso hatte er sich über sein Tabakrauchen, welches vielleicht sein höchstes sinnliches Vergnügen war, die Maxime gemacht, täglich nur 1 Tonpfeife auszurauchen, weil er auch nicht absah, wo er sonst stehen bleiben sollte. Hätte es eine Art von Tonpfeifen gegeben, die mehrere kleinere in sich fasst, so hätte er sie gewiss benutzt, weil dies nicht gegen seine Maxime stritt, aber selbst zu einem anderen Pfeifenkopf war er durchaus nicht zu bereden. Auf diese Art hatte er am Ende seine ganze Denk- und Lebensweise an Vernunftregeln geknüpft, denen er ebenso in den kleinsten Lebensumständen wie bei den wichtigsten Obliegenheiten getreu blieb. Ihn, der eine uneingeschränkte Herrschaft über seine Neigungen und Triebe ausübte, konnte nichts in der Welt von seiner erkannten Pflicht abwendig machen. Er tat nichts, was er nicht wollte, und sein Wille war frei, denn er hing von seinem Vernunftgesetze ab. Alle Versuche anderer, seinen Willen zu beugen und anderswohin zu leiten, waren vergeblich. Er blieb fest bei dem, was er nach einer vernünftigen Überlegung beschlossen hatte, und selbst wenn Neigungen und erlaubte Zwecke ihm anders zu handeln rieten, so beharrte er doch bei der sich selbst auferlegten Pflicht. Der Buchhändler Nicolovius, dessen Vater ein Freund Kants war, fasste auf der Universität den Entschluss, sich dem Buchhandel zu widmen, und teilte ihn Kant mit. Er billigte diesen Plan und ließ bloß die Worte fallen, dass er künftig seinem Etablissement nützlich zu werden erbötig wäre. Aber kaum hatte Nicolovius seinen Buchhandel in Königsberg errichtet, so gab ihm Kant seine Werke, den Bogen gegen ein geringes Honorar in Verlag. Einige Zeit darauf empfahl sich eine angesehene Buchhandlung in Deutschland dem weltberühmten Schriftsteller und erbot sich selbst zu einem weit höheren Honorar. Aber Kant erwiderte, dass er die Summe selbst zu hoch fände und dass er es für patriotisch und pflichtmäßig hielt, einen kleinen Verdienst seinem Landsmanne und dem Sohne eines ehemaligen alten Freundes zuzuwenden. Mit dieser unerschütterlichen Festigkeit erfüllte er seine Pflichten gegen andere. Mit eben der Festigkeit behandelte er auch sich selbst. Kant konnte sich alles versagen, er konnte alles überwinden, er konnte alles über sich vermögen, denn er war ganz Herr seiner selbst. Aber er war nicht ein eigensinniger Herr und dadurch zugleich ein gefesselter Sklave, sondern ein vernünftiger Regierer seiner Lebensweise, der mit Überlegung über sich eine Regel entwarf und mit der erstaunenswürdigsten Selbstbeherrschung bei ihr so lange beharrte, bis seine Vernunft jene mit einer seiner Natur angemessenen Regel zu vertauschen riet, die er dann von Neuem mit aller Strenge befolgte. Einer solchen Vernunftregel war sein Gemüt, sein Körper und die ganze Behandlung beider unterworfen, wie Sie dies künftig, wenn ich von Kants Diät spreche, bestätigt finden werden. Und dieser festen Beharrlichkeit an eine Vernunftregel, dieser Charakterstärke, verdankt er auch seine Gesundheit und sein langes Leben. Wie sehr er selbst wirkliche Naturschwächen und körperliche Übel durch Seelenstärke überwinden konnte, davon hat er ja selbst in seiner Abhandlung von der Macht des Gemüts durch den bloßen Vorsatz, Meister seiner krankhaften Gefühle zu sein, der Welt sein eigenes Bekenntnis abgelegt. Kant trotzte durch seine starke Seele seiner schwachen physischen Natur. Er hob sich durch Willensfreiheit und Seelenkraft über die Naturgesetze empor und zwang sie, seinem Willen untertan zu sein. Herrlich und groß wandelte der unsterbliche Mann in der irdischen Welt zur Ehre der Menschheit. Er, durch Lehre und Tat, ein wahrer Weltweiser.